Mein queeres Ich ist dein Raum für ehrliche Gespräche, aktuelle Themen und gemeinsame Erfahrungen aus der queeren Community mit Johann und Raffaela.
Willkommen zu Mein queeres Ich. Heute geht's um Queer Dating und die Zahlen sprechen für sich. Über 70% der queeren Menschen in Deutschland nutzen Dating-Apps, doch zwischen Swipes und Matches bleibt oft die Frage, finden wir dort wirklich, was wir suchen? Hallo zusammen, hier ist Johann und neben mir sitzt
Raffaela.
So, ich würde sagen, Raffaela, wir können ja eigentlich dann damit starten, Queer Dating, Dating-Apps. Wie bist du aktuell so unterwegs?
Ja, schöne Einstiegsfrage, Johann. ich bin aktuell Single unterwegs, auf jeden Fall. Jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr. Und bin nicht großartig am Daten, nicht großartig auf der Suche. Ich bin so, ich lasse das irgendwie auf mich zukommen. Ich bin offen, aber jetzt nicht so dabei, dass ich das extrem forciere. Hab aktuell eine Dating-App auf dem Handy, wo ich aber nur sehr wenig aktiv bin. Ja, so sieht's bei mir aus. Wie bist du unterwegs, Johann?
Also ich bin seit 11 Jahren in einer Beziehung, sogar seit 11,5 Jahre. Und wir haben uns damals ganz zufällig über Grindr kennengelernt. Ich war hier bei einem Freund in Bremen. Also ich habe in Wilhelmshaven studiert und zu dem Zeitpunkt lebte ich in Hannover. War aber hier in Bremen bei einem Freund zu Besuch und an dem Sonntag saß ich im Zug und wollte nach Hause fahren und da hat mich dann mein Freund dann, also zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber da hat mich dann mein Freund dann angeschrieben und meinte dann nur, ja, hi, na, wie geht's dir? Und im Endeffekt, so die ersten Texte, die wir ausgetauscht haben, die waren gut, die waren interessant. Ich habe ihm nur dann irgendwann mal gesagt, du wunder dich nicht, dass plötzlich eine sehr, sehr große Distanz zwischen uns sich befindet, weil ich fahre jetzt gerade nach Hause, nach Hannover. Das hat im Großen und Ganzen aber gar keine Probleme verursacht, weil sonst wären wir jetzt auch nicht über 11,5 Jahre zusammen. Er hat mich regelmäßig in Hannover besucht. Ich habe ihn dann auch regelmäßig in Bremen gesucht und ich habe nach einem Job gesucht und im Endeffekt hat sich der Weg dann hier nach Bremen dann oder das hierherziehen war für mich viel einfacher als für ihn, weil er war ja schon im Job. Und dementsprechend haben wir dann uns entschieden, okay, ich ziehe nach Bremen und seitdem leben wir eigentlich zusammen.
Also klassisch Neuzeit habt ihr euch auf einer Dating-App kennengelernt, ganz
genau.
Klischee.
Ja, genau, ganz klischeehaft. Auch noch bei, naja, wobei Grindr eher weniger so für romantische Stunden gesehen wird oder auch genutzt wird. Also es ist möglich, sehe unser Beispiel, aber letztendlich, klar, auch ich habe diese App auch schon benutzt gehabt, um halt jetzt nur eine kurzweilige Zweisamkeit zu haben.
Okay, schön ausgedrückt. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist, aber wir werden das jetzt nicht näher beschreiben.
Wir haben Kochrezepte ausgetauscht.
Mhm, genau.
Und Backrezepte. Dann würde ich dir mal die Frage stellen, welche Unterschiede gibt es zwischen, also welche Unterschiede kennst du, weißt du, siehst du, die es zwischen Queer-Dating und heteronormativen Dating gibt?
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass queeres Dating die Abweichung von der, in Anführungszeichen, Norm ist. Ich tue mich eigentlich immer schwer mit Begriffen wie normal, weil normal ist subjektiv. Ich nutze das jetzt hier aber, damit man versteht, was ich meine. Also es ist halt einfach das, was seltener vorkommt und das, was nicht omnipräsent vorgelebt wird, sage ich jetzt mal. Und das führt dazu, dass wir uns in Kennenlernsituationen von, ich treffe eine Person, also in meinem Fall eine Frau, und die gefällt mir. So, dann stelle ich mir natürlich als erstes mal die Frage, ist diese Person auch queer? So, ich glaube, das machen heterosexuelle Leute eher weniger, weil man davon ausgeht. Also auch bei mir wird häufig noch davon ausgegangen, dass ich heterosexuell bin. Also ich werde noch von Männern angesprochen und ich glaube nicht, dass das Erste, was die sich fragen, ist die heterosexuell, sondern die gehen einfach davon aus. Bei uns ist das nicht so, sondern wir stellen uns halt immer erstmal diese Frage. Das macht es, finde ich, ein bisschen schwieriger, weil das halt immer so dieses Guessing-Game ist. Ja, bei Dating-Apps ist es natürlich was anderes, wo du dann das Label direkt dann schon im Profil stehen hast. Das macht es dann in dem Fall ein bisschen einfacher. Ja, dann so das lesbische Dating ist in meiner Empfindung offener und freier. Also ich habe weniger jetzt so Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen ja, sehr, keine Ahnung, einschränkenden Vorstellungen, so wie Rollenbilder oder wie bestimmte Dinge zu sein haben. Und einfach eine größere Offenheit dem Ganzen gegenüber, egal in Bezug auf was jetzt. Also ich habe das Gefühl, es gelten weniger Dinge als Red Flag, die in heteronormativen Kreisen als Red Flag gelten. Dann hat lesbisches Daten ja auch das Klischee, so viel schneller zu sein. Also sprich, dass es so in Bezug auf Zusammenziehen, dass das einfach viel, viel schneller geht. Ich glaube, das ist also nicht unbedingt nur ein Klischee. Gibt natürlich da auch wieder Beispiele, die anders laufen. Bei mir, ich hatte jetzt bisher erst eine Beziehung. Ich würde sagen, von der Geschwindigkeit her war das nicht so dieses Rasenschnelle, aber wir waren auch noch sehr jung. Mal schauen, wie das bei mir jetzt bei meiner nächsten Beziehung ist. Falls sie dann irgendwann mal kommt, wir werden sehen. Dann gibt es noch so weiter Klischees, so dass, da gibt es auch so richtig lustige Reels, die mir immer bei Instagram vorgeschlagen werden, dass Lesben so weit fahren würden für ein erstes Date. Also da gibt es dann so Reels, wo dann zum Beispiel Textnachrichten von Männern gezeigt werden, wo halt steht, ah nee, du wohnst mir zu weit weg. Und dann so halt Lesbians be like, und dann siehst du halt eine Lesbe, die sich Koffer packt und in den Flieger setzt, um die halbe Welt zu reisen fürs erste Date. Das sind so die Klischees über das lesbische Dating. Was würdest du sagen? Du kannst uns die
andere Perspektive.
Du kannst uns die schwule, cis-männliche Sicht der Dinge geben.
Also, naja, nicht nur, ja, also schon, das stimmt. Die cis-männliche Perspektive, die in der habe ich mich sehr lange aufgehalten. Es ist halt bei Schwulen oder Bi- oder queeren Männern ist das tatsächlich so, dass wir auch eine gewisse Art von Leichtigkeit haben, wie ihr, nur vielleicht auch nochmal mit einem Next Level. Also ich glaube nicht, dass ein queerer Mann mit einem Koffer die halbe Weltreise bereisen würde fürs erste Date. Aber beim Nachbarn klappt es immer. Das, seitdem es Grindr gibt und Grindr ja das perfektioniert hat bezüglich Geo-Dating, also quasi was so in deiner Nachbarschaft, 100 Meter entfernt, 2 Kilometer entfernt, das, wobei 2 ist wahrscheinlich schon zu weit für viele. Das ist halt tatsächlich bei queeren Männern diese Leichtigkeit, dieses Schnelle im Fokus. Also es ist so, dass queere Männer haben halt auch weniger diese Geschlechterrollen, die Emotionen unterdrücken. Zum Beispiel Männer weinen nicht, was bei Heterosexuellen auch sehr oft der Fall ist. Ich weiß, dass zum Beispiel das, was ich halt bis jetzt immer für Dating-Erfahrungen gesammelt habe oder das, was ich halt gesammelt habe, war sehr oft, dass wir auch über tiefergründigere Themen gesprochen haben, dass wir auch halt sehr emotional uns unterhalten haben. Und ich glaube, das ist bei heterosexuellen Dating mit Sicherheit auch möglich und auch der Fall. Nur wir kennen ja auch diese ganzen Romantik wird mit Tradition, zum Beispiel erst nach dem dritten Date gibt es den ersten Kuss und so weiter und so fort. Also in diesen Etappen. Da haben wir wahrscheinlich schon 7 Back- und Kochrezepte ausgetauscht. Aber es ist halt der Fokus bei heteronormativen oder bei heterosexuellen ist halt oft die Ehe, klassische Familie, Kinder, Haus. Bei queeren Männern gibt es halt auch diese Sparte, aber oftmals ist es halt auch leben wollen, ein bisschen Lifestyle, vielleicht Karriere machen, ein Haus haben oder eine Eigentumswohnung und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so diese Leichtigkeit, die wir halt einfach haben. Was aber auch tatsächlich ein Punkt ist bei queeren Männern, ist, dass die Offenheit über Vorlieben, Fetische sehr oft da sind. Also wir kennen ja auch in der Regel, beispielsweise werden oft über Kings gesprochen, zum Beispiel bei Grindr, Beer, Lisa, Pubplay, BDSM und so weiter und so fort. Und für uns ist es eher mehr so ein Punkt so, okay, ja, da das gefällt mir, das gefällt mir nicht, da hätte ich Interesse, vielleicht mal ausprobieren, oder das ist nichts für mich. Und bei heterosexuellen Dating wird oft indirekt oder erst nach Vertrauensaufbau darüber gesprochen, weil viele das halt, oder viele sind eher etwas prüder, und sobald man über Kinks oder über Fetische spricht, hat das immer so einen Beigeschmack von, es könnte pervers sein oder irgendwie sowas in der Art.
Ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Weil ich da zum Beispiel auch in meinem Umfeld Gegenbeispiele habe. Also ich habe auch heterosexuelle Paare, die so sehr kinky unterwegs sind. Ja, aber was du gesagt hast zu dem emotional connecten, so, da gehe ich total mit. Also das ist für mich auch sehr wichtig, oder ja, also total wichtig, dass ich emotional mit einer Person connecte. Also ich kann überhaupt nichts mit Menschen anfangen, mit denen ich, keine Ahnung, jetzt eine halbe Stunde sitze und Smalltalk halte. So, da wird es mir nach 5 Minuten langweilig und da denke ich so, Alter, kann ich bitte gehen? So, und natürlich auch Spaß. Also ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man mit jemandem lachen kann. Aber genauso wichtig, dass man auch emotional total connected.
Ja, ich habe tatsächlich eine Dating-Erfahrung. Ich glaube, ja, da müsste ich 18 gewesen sein. Wir haben uns unterhalten, also wir haben uns, ich weiß nicht mal, auf welches Portal das war, ob es DBNA oder Romeo war, aber wir haben uns halt einfach kennengelernt, viel geschrieben miteinander und auch ein paar Mal telefoniert. Also wir haben tatsächlich sogar schon den Schritt gewagt zu telefonieren. Und es war eigentlich alles ganz gut. Also er war auch irgendwie halber Italiener, halber Franzose. Ich als halber Franzose, irgendwo gab es da so eine kleine Connections. Und dann sind wir in die Eisdiele gegangen. Und ich habe bereut, dass ich nicht 3 Kugeln genommen habe, sondern einen Eisbecher. Und er hat sich auch einen Eisbecher genommen. Und wir haben, glaube ich, fast die ganze Zeit, nicht weil das Eis so gut war, sondern weil wir einfach keine Connections hatten. Wir saßen uns gegenüber und da war keine Verbindung. Wir haben uns fast die ganze Zeit angeschwiegen. Wir haben vielleicht, wie du ja schon so sagtest, Smalltalk gehalten. Das war's. Und danach, ich habe, glaube ich, nie wieder mit ihm geredet, geschrieben, oder wir haben uns auch nie wieder wirklich gesehen. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir uns irgendwo auf irgendeiner Party oder so auch mal gesehen haben. Ich glaube, das war aber auch nicht das weirdeste Date, was ich erlebt habe. Aber es war zumindest keine Connections, und selbst Smalltalk hat da noch nicht mal irgendwie Barrieren stürzen lassen.
Ja, sowas ist echt anstrengend. Und ich finde, also es ist natürlich schwierig, wenn man einen Eisbecher vor sich hat, aber ich finde, wir sollten es normalisieren, dass man dann sagt, ey, sorry, aber der Vibe passt nicht, lass uns das hier beenden. Weil ich glaube, dass da haben ja beide nichts von, so dann zu sitzen. Aber ich weiß auch, dass es total schwer ist, das zu sagen. Ich hatte auch schon solche Situationen und habe es dann irgendwie ausgehalten, obwohl ich eigentlich beim ersten Hallo sagen schon so war, okay, es passt nicht. Das ist ja auch immer nichts Böses so. Das ist halt einfach dann was halt nicht matcht. Das ist ja nichts Persönliches gegen die andere Person, sondern einfach was nicht passt in dem Moment.
Die Frage ist ja auch, wenn es nicht passt, wenn man dieses Gefühl hat, dass es nicht passt, oder könnte vielleicht auch daraus eine Freundschaft entstehen. Deswegen, ich glaube, ich würde auch wahrscheinlich weiterhin, wenn ich in so einer Situation wäre, vielleicht den Weg wählen, oder auch einfach nur aus Höflichkeit, aber den Weg wählen, sich mit der Person vielleicht noch zu unterhalten, weil vielleicht entstehen oder sind da keine Gefühle, aber vielleicht kann halt auch eine Art Freundschaft halt entstehen. Und wenn diese Person, die einem gegenüber sitzt, so wie mein Eispartner, dann ist da gar nichts.
Ja, und für eine Freundschaft müssen aber halt auch Vibes da sein, so weißt du. Und wenn gar keine Vibes da sind, so, dann wird da auch keine Freundschaft draus. So, jetzt haben wir schon ein paar Begriffe gedroppt, ein paar Labels gedroppt. Schwules Dating, lesbisches Dating. Ja, da gibt es ganz viele Labels. Es gibt bisexuell, es gibt pan, queer. Dazu kommen dann natürlich auch noch die Gender-Labels, trans, non-binär, inter. Ganz viele Labels auf jeden Fall, die uns begegnen, die wichtig sind, damit Leute sich wiederfinden, sich gesehen fühlen und sich selbst finden können. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich persönlich label mich so wenig wie möglich, weil ich die Labels einfach als sehr einschränkend empfinde. Also ich glaube, die Gesellschaft würde mich am ehesten als lesbisch klassifizieren. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Freund von Labels, weil ich das Gefühl habe, das schränkt mich ein und das steckt mich so ein bisschen in so eine Schublade. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel andere Labels nimmt, wie jetzt beispielsweise Musk und Femme, da finde ich mich zum Beispiel auch nicht wieder so, weil ich keins von beidem irgendwie bin so. Ich bin mal das eine, mal das andere, je nach Tagesform. Ja, wie siehst du das? Wie gehst du mit Labels um?
Also ich definiere mich, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, seit ein paar Jahren als queer und für mich gibt es auch keine besondere Bezeichnung für mich und für meine Sexualität. Dementsprechend würde ich halt auch immer auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich bin schwul. Also zu mir sagt, dass ich schwul bin, aber ich würde es halt auch akzeptieren, wenn die Bezeichnung mir gegenüber queer bleibt. Dementsprechend, also ich fühle mich halt einfach queer. Ob ich jetzt noch ein aus der ganzen queeren Community noch vielleicht ein weiteres Label für mich habe, das mich auch weiter definiert, das kann ich nicht zu 100% sagen. Das habe ich noch nicht für mich herausgefunden, aber ich glaube, das Queer ist definitiv das, was mich am ehesten labeln könnte. Natürlich gibt es halt auch Beleidigungen, die ich mir auch schon anhören durfte. Ob die jetzt auch zu meinem Label passen, das mag ich zu bezweifeln. Nicht alle, aber einige. Dementsprechend also, boah, was war die Frage?
Wie du mit Labeln umgehst, wie wichtig für dich Labels sind, ob du ein Label für dich beanspruchst oder mehrere Label für dich beanspruchst.
Also tatsächlich queer. Ich bleib bei queer. Wenn man mich zum Beispiel mit Pronomen ansprechen möchte, er, ihn, sein, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man mir andere Pronomen geben würde, bin ich auch fein damit, weil ich schränke mich da nicht ein in diesem ganzen Segment. Ich versuche es auch so gut wie möglich, niemanden anderes irgendwo einzuschränken. Ich frage auch sehr oft die Person, die mir gegenüber ist, wie ich die am besten ansprechen soll, welche Pronomen, welche Labels und dergleichen die Person auch benutzt. Und das ist halt, also für mich, ich akzeptiere alles.
Okay, ja. Ja, ich glaube, queer ist so schön, weil es irgendwie so offen ist, ne? Weil das so nicht wirklich in Schubladen steckt.
Steckt zumindest in eine Schublade.
In eine riesengroße Schublade der Freiheit.
Die natürlich keinen Platz haben für bestimmte PolitikerInnen.
Ja. Aber ich finde es trotzdem, ich glaube, vielen Menschen helfen diese Labels auch, wie gesagt, sich selbst zu finden und sich irgendwie gesehen zu fühlen. Und dann finde ich das auch richtig und schön, dass es solche Labels gibt.
Definitiv. Also wenn mir jemand sagt, ich bin non-binär oder inter oder was auch immer, das ist halt für mich, ich finde sogar den Mut oder ich finde diese Kraft, diese Stärke, die sie dadurch auch äußern, großartig. Ich habe, wie gesagt, ich bin nur mit 3 Bezeichnungen aufgewachsen, also in meiner Anfangszeit des queeren Daseins. Es gab nur lesbisch, bi und schwul. Selbst das Wort trans war gar nicht so richtig in unserem Repertoire zu finden. Unsere Jugendgruppe oder unser queerer Verein hieß auch lesbisch-schwuler Verein oder lesbisch-schwule Jugendgruppe. Und dementsprechend, da gab es halt diese Ausgrenzung. Und ich finde, dass aus der heutigen Sicht, wo wir uns jetzt gerade aktuell befinden und auch in den Dating-Portalen, die sich auch immer weiter erweitern und nicht nur halt bestimmte Zielgruppen haben, sondern halt auch in diesen Zielgruppen viele weitere Facetten erweitern, finde ich, denn wir haben einen guten Fortschritt gemacht.
Ja, definitiv. Sehe ich genauso. Also gehe ich total mit, dass das echt wichtig ist, dass wir Dinge benennen und sichtbar machen. Ja. Okay, so, dann haben wir jetzt einen Ausflug zu Labels gemacht. Würde ich sagen, gehen wir zum Thema Dating-Apps wieder zurück. Wir haben da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast Grindr angesprochen, wo du deinen Freund kennengelernt hast. Ja, erzähl doch gerne mal was zum Thema Dating-Apps.
Also es gibt natürlich neben Grindr als erste Dating-App überhaupt weltweit, gab es damals auch ein Internetportal, das nannte sich damals Gay Romeo, wurde dann in Planet Romeo umbezeichnet oder umbenannt, heißt heute nur noch Romeo. Da habe ich mich natürlich auch damals mit ab 18 aufgehalten. Da habe ich damals auch meinen ersten Partner kennengelernt. Und vor der Romeo-Phase war ich halt bei DBNA. Also das ist die Abkürzung für Du bist nicht allein. Bedauerlicherweise gibt es diese Dating-Seite nicht mehr. Die mussten ihre Arbeiten einstellen vor ein paar Jahren, weil sie keine Fördergelder mehr bekommen haben und keine Möglichkeiten mehr hatten, diese Seite auch aufrechtzuerhalten. Da habe ich sehr viel auch über mich halt herausgefunden, über meine persönliche, weil diese Internetseite war nicht nur fürs Dating und fürs Vernetzen wichtig und gut, sondern auch, was so ein bisschen die Aufklärungsarbeit gemacht hatte. Und das hat mir halt sehr, sehr viel geholfen in einer Zeit, wo gerade Internet auch relativ neu war und man auch nicht sehr, sehr viel Erfahrung damit hatte. Und plötzlich gab es halt solche Möglichkeiten, solche Portale. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen habe ich was so das Benutzen dieser Portale recht gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe natürlich auch schlechte Erfahrungen gesammelt, also auch insbesondere als ich 18 war und noch in der Phase war, wo ich halt auch viel gedatet habe, also jetzt wirklich nur ein Date, wo man sich dann halt getroffen hat, man hat sich dann unterhalten, man war dann, also wie zum Beispiel jetzt in der Eisdiele, man war dann irgendwo...
Oder halt auch nicht unterhalten in der Eisdiele.
Oder auch nicht unterhalten, also man hat sich getroffen in der Eisdiele und andere Etablissements, also Cafés, Bars, bin auch mit einem mal Billard spielen gegangen und da habe ich halt auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Ich habe halt aber auch herausgefunden, was möchte ich, was brauche ich, wen suche ich. Also ich habe mich in dieser Phase auch ein bisschen selber kennengelernt und auch sehr viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich auch mehrere Jahre noch befreundet war. Also es ist, man hat sich halt gedatet, man hat sich kennengelernt. Es hat halt irgendwie nicht geklappt, also selten gab es ein zweites Date. Was aber auch nicht schlimm war, weil wie gesagt, es war Erfahrung. Ich habe die Menschen kennengelernt und habe eine gute Zeit erlebt. Welche Erfahrungen hast du denn mit den Dating-Apps gesammelt? Und wann hast du eigentlich damit so richtig gestartet?
Also das erste Mal eine Dating-App auf meinem Handy hatte ich jetzt vor, also als jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr. Also die Apps, die ich benutzt habe, waren oder sind Hinge und Bumble. Ich habe wenig Erfahrung, würde ich sagen, gesammelt, weil ich nie so wirklich aktiv da war. Ich habe mich einmal mit einer Person getroffen, was auch ein nettes Treffen war. Also wir haben uns echt angenehm unterhalten. So, es gab kein zweites Treffen, aber es war trotzdem gut verbrachte Zeit, würde ich es nennen. Generell würde ich aber sagen, bin ich da jetzt nicht so wahnsinnig aktiv. Wenn ich dann mal irgendwie Matches habe oder so, dann gebe ich mir schon Mühe, den Leuten zu schreiben und zu antworten. Und wenn sich dann mehr daraus ergeben würde, dann bin ich auch offen dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf eine Dating-App gehe und hoffe, da die Liebe meines Lebens zu finden oder so. Da weiß ich nicht. Ja, bin ich vielleicht einfach nicht der Typ für. So, ich gehe da offen rein. Ich bin offen, da jemanden kennenzulernen, aber habe da jetzt nicht so die große Erwartungshaltung dran. So. Aber ich versuche da respektvoll mit den Leuten umzugehen, mit den Gefühlen von anderen Menschen und nicht irgendwie, ja, mir ist alles scheißegal, was da passiert. So ist es auch nicht so. Sondern ich versuche schon da sehr respektvoll zu sein mit den Leuten, mit denen ich dann in Kontakt trete. Es gibt aber eben auf der anderen Seite auch einfach zu viele Sachen, die mich da irgendwie stören und nerven. So. Also Fake-Profile oder was es ganz häufig gibt, da sind Cis-Männer, die sich als Frauen ausgeben, damit sie halt bei Frauen auftauchen, die angegeben haben, dass sie Frauen suchen. So. Sowas nervt. Ja, wenn du nichts mehr zum Thema Dating-Apps irgendwie sagen möchtest, dann würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten im queeren Dating an, weil wir wissen beide, es ist nicht nur schön. Ich muss dazu sagen, ich finde es sehr schön, Frauen zu daten. Ich bin sehr glücklich damit, dass ich Frauen daten darf, aber in der Gesellschaft, in der wir leben, kommt es natürlich auch mit Schwierigkeiten einher. Und ja, möchtest du da vielleicht was zu sagen? Möchtest du Erfahrung teilen?
Das ist richtig. Dieses ganze Zwischenmenschliche, was man eigentlich auch bei diesem Dating hat, vielleicht sich zu berühren, also in Form von die Schulter, Händchen halten, vielleicht auch den ersten Kuss in der Öffentlichkeit geben. Es ist, also ich spreche jetzt auch nur von aus der Perspektive Mann datet Mann. Für mich gab es immer Hemmungen, weil ich wusste, es gucken Menschen und es verurteilen auch Menschen. Und im schlimmsten Fall kann es sogar noch zu Handgreiflichkeiten, also Beleidigungen und Handgreiflichkeiten kommen, die ich aber auch schon gesammelt und erfahren habe. Und das ist halt einfach, oftmals ist es halt mit Hemmungen versehen. Man kann sich nicht so frei lassen, also man kann sich nicht frei fallen lassen. Man ist immer in diesem Fokus, um mich herum sind Menschen, die kritisieren, die etwas sagen können, die diese ganze romantische und schöne Ebene mit einem Schlag, also verbal hoffentlich mehr verbal als nonverbal, mit einem Schlag tatsächlich kaputt machen können.
Ja, total. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber die aktuelle Entwicklung zeigt ja auch, dass das begründet ist, diese Hemmungen, weil es immer mehr Fälle von queerfeindlicher Gewalt gibt.
Es gibt natürlich aber auch die Menschen, die komplett, was das anbetrifft, frei sind, die keine Hemmung haben, etwas zu tun. Die bewundere ich auch. Wie gesagt, ich mit meinem Partner, wir laufen hier in unserer Stadt tatsächlich nicht Händchen halten durch die Gegend. Es gibt auch selten irgendwie Zärtlichkeiten, also in Form von einem Kuss oder das Streicheln auf dem Kopf. Es gibt natürlich gewisse Etablissements, wie auch Cafés, wo wir regelmäßig sind, die nicht queer sind, oder Bars oder Restaurants, wo wir das halt auch hier und da ein bisschen machen. Aber wir sind immer sehr, sehr dezent und sehr, sehr bedeckt, weil es gibt halt diese Nicht-Akzeptanz. Und das finde ich halt, wie gesagt, ziemlich schade, denn ich möchte, also natürlich möchte ich auch queer weggehen, sprich in queeren Lokalen sitzen, weil da kann ich nämlich so sein, wie ich bin. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass andere mich kritisieren. Vielleicht kritisieren sie mich, aber nicht meine Sexualität. Es ist aber auch so, dass ich auch überall gerne das haben möchte.
Ja, verständlich. Also du möchtest eigentlich nur das haben, was für alle heterosexuellen oder für die meisten heterosexuellen Menschen normal ist. Klar, dass wir das auch haben wollen. Ja, also ich würde sagen, ich habe auch Hemmungen, so was öffentliches Küssen, Händchen halten angeht. Natürlich muss man dazu sagen, das ist, wie gesagt, ich bin seit anderthalb Jahren Single. Ich kann jetzt nur darüber reden, wie es in der Beziehung war. Und es gab da auch ein paar weirde Situationen. Also es gab Situationen, wo halt Leute so übel gezeigt haben, geguckt haben, wenn wir Händchen halten, durch die Gegend gelaufen sind. Es gab auch mal einen Typen, so wo ich mir so im Nachhinein so denke, so was ist los mit dir? Da haben wir uns öffentlich einen Kuss auf den Mund gegeben. Ich weiß nicht, ob zum Verabschieden oder zum Begrüßen, keine Ahnung. Und der hat uns, das war so ein Boomer, so ein alter weißer Mann, der hat uns angequatscht. Und meinte, hat so geguckt und hat so gesagt, oh, beste Freundinnen. Und also erstmal so die Frage, so warum, warum fragst du uns, warum sprichst du uns überhaupt an? So, was ist da in deinem, was ist da bei dir los, dass du der Meinung bist, dass du uns da jetzt ansprechen kannst und uns auch noch so eine private Frage stellen kannst? So, dann haben wir halt, wir waren noch sehr jung, ich glaube, heute würde ich da ganz anders drauf reagieren. Da haben wir, genau, heute einfach direkt auf die Fresse. Nein, natürlich nicht. Da haben wir halt gesagt, nein. Und er so, Schwestern? Nein. Er so, was denn dann? Ich so, Bro, was? In welcher Welt lebst du? Was denkst du? Ja, wirklich. Also solche Erfahrungen. Dann auch Erfahrungen so, dass Situationen halt einfach falsch gelesen werden. Also ich hatte zum Beispiel einen sehr, sehr guten Freund. Da wurde immer davon ausgegangen, dass wir ein Paar sind. So, wir haben auch zusammen zum Teil, haben wir mal im Hotel übernachtet, hier und da. Und es wurde immer davon ausgegangen, dass wir ein Paar sind, obwohl wir es nicht sind. Wir haben nie uns angefasst, wir haben natürlich nie Händchen gehalten, wir haben uns natürlich nie geküsst in der Öffentlichkeit. Trotzdem gehen alle davon aus, dass wir ein Pärchen sind. Und andersrum, wenn ich mit meiner Ex-Freundin war, sind alle davon ausgegangen, dass wir Freundinnen sind. Und das ist irgendwie auch ein bisschen nervig, wenn man auch dann angesprochen wird von Männern und man so denkt, Bro, read the room, so, mach uns jetzt bitte nicht an, wir sind in einer Beziehung. Und ja, das ist nervig. Das sind jetzt auch, also jetzt so gerade dieses dann angesprochen werden von Männern oder diese Falschinterpretation von Situationen, empfinde ich jetzt nicht als wirklich schlimm. Also da gibt es natürlich viel schlimmere Sachen wie Diskriminierung bis hin zu queerfeindlicher Gewalt. Es ist einfach nur was, was vielleicht ein bisschen nervig ist im Alltag.
Ja, und du hast ja auch vorhin auch schon mal gut beschrieben, dass es auch schwierig ist für uns, zu wissen, ist diese Person queer oder nicht. Es gibt halt Situationen, dann steht man dann da, dann sieht man eine Person, die findet man interessant, attraktiv, sexy. Und diese, also ich würde nicht sagen, dass eine heterosexuelle Person vielleicht weniger Hemmung hat, diese Person anzusprechen. Aber ich glaube, bei uns ist es halt einfach, wir sprechen sie ja nicht nur an, um zu signalisieren, dass wir diese Person attraktiv finden oder interessant finden, sondern wir öffnen uns wieder, wir outen uns in dieser Situation, ob es jetzt positiv oder negativ dann im Nachgang dann ausfällt, aber wir öffnen uns jedes Mal in solchen Situationen, wo wir nicht halt vorher über Dating-Apps oder dergleichen diese Person vorher kennengelernt haben. Im öffentlichen Raum ist es wirklich, du gehst feiern, du siehst eine attraktive Frau, du sprichst sie an, aber sie ist die beste Freundin von XY, einer queeren Person, die sie einfach nur begleitet. Und dann bist du halt da. Gut, in diesem Raum wird es wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm sein, wenn du sie ansprichst oder was auch immer. Aber es ist halt einfach dieses immer wieder von vorne sich öffnen, outen und quasi die Hose runterlassen.
Ja, stimmt. Das ist schon auch, ja, anstrengend, würde ich es nennen.
Ja, und dann überlegt man sich das auch wirklich 3-4 Mal. Möchte ich das nicht? Aber, meine Lieben da draußen, gebt nicht auf, seid mutig und im Endeffekt, ihr habt nichts zu verlieren, außer vielleicht eine Ablehnung. Ist nicht das Schlimmste, weil wenn diese Person euch nicht attraktiv findet oder eine andere Sexualität hat, heißt es nicht, dass es mit euch etwas nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, mit euch ist alles richtig, nur es ist nicht die richtige Person.
Das hast du schön gesagt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da auch Probleme mit habe. Also ich habe auch sehr große Angst vor Ablehnung und mir gehen so Ablehnungen auch sehr nah.
Verstehe ich, weil es ist, keiner möchte eine Ablehnung haben. Aber du bist gut, wie du bist.
Dankeschön. Okay, ich würde sagen, lass uns jetzt vielleicht auch noch über schöne Sachen sprechen, oder? Also jetzt haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten auch angeguckt. Ich würde auch gerne über schöne Sachen sprechen, weil ich empfinde es, wie gesagt, nach Jahren Strugglen mit Sexualität, finde ich das jetzt als sehr schön, dass ich Frauen daten kann und bin da sehr, sehr glücklich mit und würde gerne, ja, dass wir auch über die schönen Seiten sprechen.
Was ich halt einfach immer schön fand, war, als ich noch 18 war und so die ersten Dating-Erfahrungen gesammelt habe, war dieses befreiende Gefühl zu haben, andere Menschen kennenzulernen. Und das ist halt, ich hatte halt auch eine Freundin so in der Schulzeit gehabt. Und als ich so die ersten Dates mit Männern oder mit jungen Männern hatte, das war so ein schönes Gefühl, weil ich habe mich so gefühlt, wie ich bin angekommen. Ich war endlich da, wo ich immer sein wollte. Und wie gesagt, so dieses gleiche Geschlecht plötzlich vor sich zu haben und über auch romantische Dinge zu sprechen, das war einfach ein Glücksgefühl. Und wie gesagt, wir sind ja auch öfters dann, also wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, dann waren wir in der Regel mal in Bars, in Restaurants. Und dann hat man auch so beobachtet, was nimmt der andere so zum Essen und dieses, weiß ich nicht, sich einfach kennenlernen, das war immer sehr, sehr schön. Und ich glaube, das ist für jeden oder für jede, die gerade in dieser Anfangsphase ist, wo die ersten Dates stattfinden, das ist so was Pulsierendes im Herzen. Aber ich glaube, für queere Menschen, die sonst nur immer in einer heteronormativen Bubble leben, ist es nochmal ein Schritt mehr, also zumindest hat sich das so bei mir angefühlt, ist es noch ein Schritt weiter, wo man sich einfach frei bewegen kann. Was findest du denn so besonders schön am queeren Dating?
Das ist eine gute Frage, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich das in Worte fassen soll. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, Frauen zu daten. Ich finde Frauen wahnsinnig toll. Und ich, also zum einen würde ich sagen, so dieses Verständnis fürs Frausein einfach, also ich muss mich nicht erklären, sondern es ist einfach so ein Grundverständnis da. Ich kann mit Frauen sehr deep connecten, auf einer emotionalen Ebene, aber auch ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Und was für mich, glaube ich, so dieses Frau-Frau-Dating nochmal so sehr besonders macht, ist, dass, es ist auch wieder so ein Klischee und auch das zirkuliert so in meiner Instagram-Bubble, ist so dieses Princess-Treatment. Man sagt so, a man's Princess-Treatment und a lesbian's Princess-Treatment ist halt ein anderes Level. So, ist natürlich auch wieder nur Klischees, aber da muss ich sagen, mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß, jemanden zu überraschen, jemandem Aufmerksamkeiten zu schenken. Also auch so Kleinigkeiten, keine Ahnung, dann das Lieblingsessen kochen, einfach mal so Blumen mitbringen und so. Und ich mache das wahnsinnig gerne, weil für mich so dieser Moment ist, wenn ich die Freude in den Augen von meinem Gegenüber, also meiner Partnerin oder meiner dann Dating-Partnerin hoffentlich bald wieder sehe, so, dann ist es für mich einer der schönsten Momente. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ich hoffentlich irgendwann wieder date und ja, mich da wieder ausleben kann in Sachen Princess Treatment. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so das Schöne an queerem Dating ist, ja, für mich. Und Frauen sind einfach toll. Frauen sind einfach tolle Wesen. So, damit haben wir alles zum Dating gesagt, beziehungsweise wir haben vieles zum Dating gesagt. Und wir würden die Folge gerne mit einem kleinen Spiel beenden, und zwar Red Flag oder Okay. Und zwar werden Johann und ich uns jetzt gegenseitig Sätze vorlesen und dann jede für jede einmal die Meinung dazu abgeben, ist das ein Red Flag oder ist das okay? Ich würde sagen, ich starte, und zwar ist die erste Situation, die Person sagt direkt, dass sie gerade nur etwas Unverbindliches sucht. Red Flag oder okay?
Okay, weil die Person klare Linien und klar ausspricht, was sie genau möchte.
Ja, gehe ich mit. Sehe ich genauso, wenn man direkt sagt. Man weiß direkt, woran man ist. Ist für mich komplett okay. Beim ersten Date erzählt die Person 45 Minuten lang nur von sich. Red Flag oder okay?
Ich bin eine Red Flag. Ich würde sagen Red Flag. Weil wenn nur 45 Minuten, also es sei denn, die andere Person sagt gar nichts, wie mein Ice-Date-Partner, ist es, glaube ich, ich würde sagen eine Red Flag. Weil diese Person ist nur auf sich fokussiert und hat auch so narzisstische Vibes.
Also für mich ganz klar Red Flag, so, ja, ein Gespräch gehört, sollte irgendwie ausgeglichen sein und es sollten auch Fragen gestellt werden, weil wenn eine Person nur von sich erzählt und gar keine Fragen stellt, so wo ist dann das Interesse an mir?
Ja, und die Person kennt sich ja selber eigentlich auch schon, also. Sie oder er stellt dich stolz ihren oder seinen Freunden als Partner vor oder als Partnerin.
Was soll daran eine Red Flag sein?
Gar nicht. Es geht ja darum, Sichtbarkeit zu zeigen, also dass die Person keine Angst hat vor einer Beziehung und natürlich auch ein soziales Umfeld mit integriert und zeigt, dass...
Ja, aber da sehe ich nicht, dass das in irgendeiner Form eine Red Flag sein könnte.
Das sind ja nicht alles, es ist ja ein Okay. Es sind doch nicht alles Red Flags.
Ja, also definitiv okay.
Sehr schön, sehe ich genauso.
Die Person möchte wissen, mit wie vielen Menschen du schon Sex hattest.
Das fragst du einen queeren Mann. Ich kann es nicht beantworten. Für dich wahrscheinlich Red Flag.
Es kommt drauf an. Also beim ersten Date wahrscheinlich schon. So, weil da denke ich mir so, warum ist es interessant für dich? Irgendwann kommt die Frage, vermutlich. Und dann wäre es okay, wenn die Situation das hergibt, das Verhältnis das hergibt. Das heißt, wenn wir eine gewisse Nähe zueinander aufgebaut haben, dann ist es okay. Im ersten Date fände ich es komisch.
Und wie gesagt, für mich ist es auch okay, weil es sagt ja nichts über deinen Charakter oder dergleichen aus. Und no judgment über die Zeit, die dann gesagt wird, wo andere vielleicht sogar bei 3 oder 4 Personen gleich ausrasten, weil, oh mein Gott, warum hast du schon so viel? Gibt es dann halt auch eine Person, die nur mit einer Person Sex hatte, oder es gibt auch Personen, die mit viel mehr Sex hatten?
Alles komplett in Ordnung. Alles no judgment.
Also von daher für mich okay.
Ah, interessant, okay.
So, als nächstes, meine Familie weiß nichts von meiner Sexualität, deshalb können wir uns dort gemeinsam nicht zeigen.
Ist für mich okay. Also ich würde da komplett Abstand von nehmen, zu sagen, dass das eine Red Flag ist, weil das einen Hintergrund haben kann. So, wenn die Eltern da ein großes Problem mit haben, was auch immer, wenn dem Kind da Ablehnung oder dem Kind der Person Ablehnung droht, so, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und das ist in meinen Augen... Kann ich nicht von einer anderen Person erwarten, dass sie sich jemandem gegenüber outet, dem gegenüber sie das nicht möchte. Deswegen ist das für mich in Ordnung.
Zumal diese Person auch vielleicht gerade in einer Outing-Phase steckt, wo das eigene Outing stattgefunden hat, bereit ist für erste Gefühle, aber noch nicht sich geoutet hat. Also von daher finde ich auch vollkommen okay. Zumal diese Person selber entscheidet, wann sie es sagen kann oder nicht.
Ich möchte keine Beziehung, aber ich möchte trotzdem, dass du nur mich datest.
Definitiv Red Flag und rennt. Wenn ihr sowas hört, rennt, lasst diese Person da stehen. Kein Kommentar, einfach nur stehen lassen, weil ich glaube, das tut der Person in dem Moment noch mehr weh als alles andere.
Ich gehe total mit Red Flag, ja.
Sie oder er ghostet dich, aber liked alle deine Instagram-Posts.
Komisches Verhalten, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich weiß, also es kommt immer drauf an, wann ghosten, muss ich auch sagen, ist für mich schwierig zu definieren. Oder was heißt schwierig zu definieren? Aber es gibt auf jeden Fall für mich auch einen Punkt, gerade wenn ich über Dating-Apps rede, das empfinde ich nicht als ghosten. Also wenn ich 2-mal mit einer Person hin und her schreibe und dann antwortet die Person nicht mehr, ist es für mich kein Ghosting. Wenn ich mit jemandem jahrelang Kontakt habe und die Person meldet sich plötzlich nicht mehr, blockiert mich, das ist für mich Ghosting. Ich würde dann einfach sagen, ja, okay, da ist dann jetzt einfach vorbei. So, ohne das jetzt als Red Flag so konkret zu labeln. Aber ich würde sagen, okay, an der Stelle gehe ich emotional raus aus dem Ding.
Es hat was von Interesse ohne Verantwortung.
Ja. Sie braucht ein paar Tage, um auf Nachrichten zu antworten, kommuniziert das aber offen.
Also es gibt wahrscheinlich Gründe, warum eine Person nicht sofort antworten kann. Wenn sowas aber häufig passiert oder gerade so in dieser Anfangsphase, wo man sich gerade kennenlernt und dergleichen, würde es mir dieses Signal geben, das Interesse ist nicht groß da und ich glaube, ich würde auch Interesse verlieren. Also von daher, für mich wäre es eine Red Flag.
Okay, interessant. Für mich wäre es komplett okay, weil ich finde, dass das viele Gründe haben kann, also Kapazitätsgründe, was auch immer. Und wenn die Person mir das offen kommuniziert, dass das so ist, ist das für mich komplett in Ordnung. Ich bin eigentlich hetero, aber für dich würde ich eine Ausnahme machen.
Red Flag.
Wüsste ich gar nicht. Würde ich jetzt nicht per se als Red Flag bezeichnen. Ich glaube, ich müsste in der Situation gucken, wie sich das anfühlt.
Wenn diese Person in diesem Moment bereit ist, sich für mich zu ändern, was in meinem Verständnis auch eigentlich nicht realisierbar ist, weil entweder ist diese Person bi, pan oder wie auch immer, dann würde aber diese Person sich wahrscheinlich in einem anderen Kontext genauso schnell umentscheiden. Und da würde ich sagen, nice, aber nein, danke.
Okay. Ja, für mich ist es eher so, dass da vielleicht eine Person mir gegenüber sitzt, die sich noch nicht gefunden hat oder die vielleicht gerade erst irgendwas feststellt und ja, deswegen ist es für mich komplett in Ordnung. Ja.
Das ist schon ziemlich beachtlich, wie wir auch gewisse Situationen unterschiedlich sehen. Wahrscheinlich auch ein bisschen auch, was wir so an Erfahrung gesammelt haben und das finde ich ziemlich gut, weil das die Perspektiven des anderen oder der anderen Person auch nochmal vorgelegt zu bekommen, finde ich schon gut. Es eröffnet auch so ein bisschen einen Horizont. Also vielen, vielen Dank auch für die Erklärung, wo ich sofort eine Red Flag gerufen habe. Vielleicht bringt das ja auch anderen nochmal zum Überdenken in gewissen Situationen, wie man vielleicht diese Aussagen und diese Situation werten könnte.
Ja, vielleicht. Also ich bin generell nicht so der Fan von Red Flags. Ich versuche, also natürlich gibt es auch Dinge, die ich nicht akzeptieren würde beim Dating, aber bei vielen Sachen, die so als gesellschaftlich als Red Flag betitelt werden und wo viele Leute sagen, oh mein Gott, es geht gar nicht, da finde ich das für mich irgendwie besser, wenn ich erstmal nach den Hintergründen gucke, so, weil viele Sachen sind dann auch nachvollziehbar, wenn man die Hintergründe kennt. Und deswegen bin ich in vielen Dingen einfach Fan davon, erstmal zu schauen, bevor ich direkt sage, halt, stopp, hier geht's nicht weiter. Ja, ich würde sagen, das war's zu unserer Folge zum Thema Dating.
Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir beim Thema Queer Dating zwischen Apps, Realität und all den Red and Green Flags dazwischen. Denkt dran, egal ob ihr auf der Suche nach Liebe, Lust oder einfach nur einer guten Unterhaltung seid, ihr verdient Beziehungen, die euch sicher gesehen und wertgeschätzt fühlen lassen.
Das war ein gutes Schlusswort.
Und jetzt noch die Frage an euch. Was war eure prägendste Dating-Erfahrung, die beste oder die, aus der ihr am meisten gelernt habt? Schreibt uns gerne in den Kommentaren oder auf Social Media. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Bleibt stolz, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal
bei Mein Queeres Ich. Thank you.